Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Und endlich kann ich wieder sagen, herzlich willkommen zu der Folge vor dem großen Preis von Australien. Am kommenden Wochenende steht das allererste Formel-1-Rennen der Saison 2025 an. Das letzte Rennen noch mit dem alten, ja, Reglement, bevor es 2026 eben zu dieser Revolution in der Formel 1 kommt. Und ja, wir freuen uns natürlich, glaube ich, alle auf die Saison 2025. Sie könnte auf jeden Fall sehr spannend werden. Und ich freue mich einfach nur, dass es am Wochenende endlich wieder losgeht mit Rennaction. Und genau, da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Und über all das wollen wir natürlich heute auch sprechen. Natürlich über das bevorstehende allererste Saisonrennen in Australien, was ja das erste Mal jetzt seit etwas längerer Zeit wieder das Auftaktrennen ist. Eigentlich war ja der große Preis von Bahrain in den vergangenen Jahren das Auftaktrennen. Diesmal geht es wieder nach Australien. Und genau, wie gesagt, wir wollen dann natürlich gleich drüber sprechen. Im Detail noch über Australien. Es gibt noch meine Tipps und alles, was dazu gehört. Aber es gibt natürlich auch noch so ein paar News rund um die Formel 1 aus der Woche. Und wir starten da einmal tatsächlich mit der offiziellen Bestätigung, dass nämlich Cadillac in die Formel 1 einsteigen wird. Und das auch schon für 2026. Also das ist gar nicht mehr lang. Das ist tatsächlich nächstes Jahr. Genau, also Cadillac wird dann ab 2026 dabei sein. Zunächst erstmal mit Ferrari-Motoren. Das wurde ja oder kam, glaube ich, schon auch schon ein bisschen länger so raus, dass es erstmal zusammen diese Zusammenarbeit eben gibt mit Ferrari. Und dann geht es aber bald wohl auch, oder das Ziel von Cadillac ist es wohl auch, dann bald tatsächlich einen eigenen Motor für die Formel 1 herzustellen. Ja, also genau, Cadillac in der Formel 1, das gibt natürlich erstmal wieder neue Chancen für Fahrer, weil wir haben nicht nur 10 Teams, sondern 11 Teams in der Formel 1. Und das bedeutet vor allem eins, dass eben, ja, es mehr Fahrer geben wird und mehr Chancen einfach für die Fahrer da sind. Und da ist es dann auch schon mal natürlich interessant, schon mal so ein bisschen in die Richtung zu schauen, auf welche Fahrer wird man setzen. Ich glaube auch, dass es durchaus sinnvoll ist, dass man sich da irgendwann dann auch mal entscheidet bei Cadillac, spätestens so Richtung, ja, Sommerpause vielleicht, dass man da auch wirklich so ein bisschen diese Sicherheit einfach hat und auch darauf aufbauen kann und vor allem vielleicht mit einem erfahrenen Fahrer zusammenarbeiten kann, um ja, das Team und vor allem natürlich das Auto so aufzubauen, dass man ja konkurrenzfähig ist für 2026. Also das wird, glaube ich, sehr spannend auf jeden Fall. Vor allem, weil wir 2026 dann nicht nur Cadillac haben, sondern auch das Audi-Team, was dazu stoßen wird. Klar, das ist kein neues Team in dem Sinne. Es wird sozusagen von Sauber, also es wird übernommen von Audi, das Sauber-Team, aber trotzdem ist es natürlich auch ein neuer Hersteller. Und genau, also es wird sehr spannend. Ich bin bei den Fahrern wirklich, also man hat ja auch schon ein bisschen was gelesen. Also klar, Mick Schumacher steht irgendwie wieder mal auf der Liste. Ich würde mich echt freuen für ihn, wenn er noch eine zweite Chance bekommen würde, weil ich finde, er hat es verdient. Er würde eine gewisse Erfahrung mitbringen, er würde einen Namen mitbringen und er würde vor allem, glaube ich, auch einfach nur einen guten Mix mitbringen. Also er hat eben Erfahrung in der Formel 1 sammeln können, aber er ist einfach auch noch jung und kann das Team wirklich mit aufbauen. Also das wäre, glaube ich, für Cadillac schon eine gute Möglichkeit. Auf der anderen Seite wissen wir, es ist ein US-amerikanisches Team. Und natürlich ist es auch da naheliegend, irgendeinen Fahrer vom US-Markt zu nehmen. Beispielsweise auch aus der IndyCar-Serie. Das wird ja immer wieder gesagt, dass eben aus der IndyCar-Serie womöglich ja auch mal ein Fahrer in die Formel 1 kommt. Es gibt da Beispiele wie Alex Palou, der ja unter anderem auch noch bei McLaren im Programm ist. Der wird immer mal wieder genannt, dass eben ja der womöglich in der Formel 1 fahren wird. Also deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht auch aus der IndyCar schaut. Man kann natürlich auch noch mal sowas machen wie beispielsweise Daniel Ricciardo, wenn man wirklich auf Komplett-Erfahrung setzen möchte. Also da gibt es, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten. Und ich glaube, da werden wir in Zukunft auch noch sehr viel drüber sprechen, wer dann am Ende bei Cadillac ja, ins Cockpit steigen wird. Ist ja auch noch kein einziger Fahrer bestätigt. Ansonsten, aus der Sicht der Fans in der Formel 1 ist es natürlich eigentlich eine tolle Sache, weil ein zweites Team bedeutet natürlich vor allem eins, noch mehr Spannung und ja, noch mehr Fahrer, noch mehr vielfältige oder spannende Duelle. Das ist auf jeden Fall schätze ich auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Auf der anderen Seite für die Teams hört man ja immer wieder, dass die nicht so begeistert sind. Also das ist ja auf jeden Fall auch mit der Hauptgrund, warum es echt schwierig ist für neue Teams in die Formel 1 zu kommen, weil die Teams, die halt eben schon in der Formel 1 sind, sich dagegen sträuben. Kann man auch verstehen, nämlich aus Kostengründen. Das Budget Cap wird ja aufgeteilt auf die Teams und wenn natürlich ein 11. Team dazukommt, dann gibt es eben für jedes Team weniger Geld und das will man natürlich eigentlich nicht, weil man möchte natürlich mehr Geld haben. Und deswegen sind die Teams ja, von dieser Idee nicht so begeistert. Aber wie gesagt, aus Fansicht ist es natürlich durchaus eben mehr Spannung. Ich bin gespannt, wie das Projekt Cadillac dann am Ende aussehen wird, inwieweit ja, das ja, bestehen wird. Und inwieweit das dann natürlich auch überzeugen kann, performancemäßig, wie schnell sich das Team dann vielleicht auch an die Bedingungen in der Formel 1 anpassen kann und wie sehr, ja, wettbewerbsfähig das Cadillac-Team dann sein kann in der Saison 2026. Genau, das also ein bisschen zum Cadillac-Team. Was dann auch noch rauskam, nur noch ganz kurz zum Ansprechen, dass ja, ab 2026 wissen wir ja schon, dass Madrid in den Kalender rücken wird und da gibt es jetzt auch den Namen, der heißt Madrid. Dring, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ich muss sagen, ich finde den Namen ein bisschen schwierig. Also, der ist zusammengesetzt natürlich aus Madrid, aus der Stadt und einem Ring, wegen einem Ring, also sowas wie Hockenheimring, ne? So einem Kurs halt. Ich weiß nicht, ich finde es Madring, ich weiß nicht, ich finde, es klingt nicht so komisch, echt nicht so gut. Ich finde, man hätte dann sogar noch besser sowas wie Madridring machen können. Ja, keine Ahnung. Ich muss auch sagen, ich bin, was den Madring angeht, auch etwas skeptisch, weil es ist halt einfach wieder ein Stadtkurs. Es bedeutet übrigens aber noch nicht, dass Barcelona komplett aus dem Kalender fliegt. Das heißt es wohl noch nicht. Es kann durchaus sein, dass es dann zwei Rennen gibt in Spanien. Oder wir haben ja auch noch das Thema, ne, was wir jetzt schon beispielsweise hatten mit Spa, dass man eben diesen Wechsel hat. Von daher, ja, mal abwarten, aber. Ja, ich bin weiter ein bisschen skeptisch, was ja, die Formel 1 in Madrid angeht. Mal sehen, wie sich das da entwickeln wird. Genau, aber das nur so einmal ganz kurz am Rande eben zu dem Namen. Der kam jetzt nämlich die letzten Tage eben auch raus und ja, nur so für den Hinterkopf. Ja, das also so ein bisschen erstmal zu den News sozusagen rund um die Formel 1 im Allgemeinen. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was uns bevorsteht. Ja, beim ersten Grand Prix-Wochenende des Jahres 2025 in der Formel 1. Wir freuen uns natürlich. Es geht nach Australien. Und ich muss sagen, ich freue mich erstmal sehr, dass der Auftakt prinzipiell in Australien ist, weil ich finde es einfach von der Stimmung her, ist es eigentlich immer überzeugend. Ich muss sagen, ich bin auch ein Fan von der Rennstrecke. Ich finde, also es ist ja auch ein Stadtkurs, aber ich finde vergleichsweise ist das wirklich ein Stadtkurs, der echt schön ist und der natürlich auch schon echt lange im Kalender dabei ist und deswegen wirklich halt einfach so ein Bestandteil ist. Und ich weiß nicht, ich finde einfach das Ambiente schön da in Melbourne mit dem Albert Park. Das passt einfach. Und deswegen freue ich mich erstmal prinzipiell sehr. Genau, ein bisschen ein paar Fakten sozusagen einmal noch zur Strecke. Also die ist jetzt circa 5,3 Kilometer lang, 16 Kurven und gefahren werden tatsächlich 58 Runden, also durchaus etwas längere Rundenzeiten als jetzt im Vergleich beispielsweise, keine Ahnung, in Österreich oder sowas. Die Strecke an sich ist tatsächlich eine sehr schnelle Strecke. Also es gibt ja, ich glaube, es sind dann jetzt 2 Graden fast, es ist sehr viel Vollgasanteil und zwischendurch eben mit diesen Kurven gibt es dann immer so ein bisschen dieses Stop and Go, Stop and Go und immer so weiter. Und ich finde, sowas ist eigentlich immer ganz cool an der Strecke, weil dadurch wird das Auto immer schon direkt gefordert, weil es gibt halt eben diese etwas härteren Anbremspunkte, wo man dann halt echt sieht oder wo das Auto halt echt liegen muss und wo die Bremse halt wirklich da sein muss. Und wenn du da nicht in diese Kurve richtig reinfährst, dann ist die Runde vermutlich nicht mehr so gut. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch diese Geradeausstücke, die dann auch durchaus nochmal ja, gute Punkte bieten, um sich zu duellieren mit anderen. Wobei, wenn wir bei dem Thema Duellieren sind, sind wir natürlich gleichzeitig auch bei dem Thema Überholen. Und das ist tatsächlich in Melbourne so ein Thema. Also es ist schon möglich.
Aber es ist nicht so ganz leicht, muss man sagen. Also man hat natürlich diese Geraden, aber es ist halt weiterhin auch ein Stadtkurs. Bedeutet natürlich auch, dass man nicht so viel Platz hat. Und dementsprechend, ja, ist Überholen nicht mega leicht. Aber ja, natürlich trotzdem möglich. Ich finde, in der Vergangenheit hat man eigentlich relativ viele spannende Rennen gesehen in Australien. Es ist auch irgendwie immer mal was passiert und es kam dann mal zu, also ich weiß gar nicht, was letztes oder vorletztes Jahr dieser Safety Car Restart, es war glaube ich vorletztes Jahr, ja, es war glaube ich vorletztes Jahr, dieser Safety Car Restart, den man dann gemacht hat für die letzte Runde, wo sich irgendwie alle nochmal rausgekegelt haben und da irgendwie die hintersten Teams die ganzen Punkte gefühlt geholt haben. Also Australien kann schon durchaus Action bieten und deswegen finde ich, glaube ich, kann man da sich echt drauf freuen. Das Einzige, was so ein Thema ist, sind die Rennzeiten, muss ich sagen. Ja, da kann ich mich nicht so ganz mit anfreunden. Also prinzipiell finde ich es ja nicht schlimm, wenn Rennen früh sind. Aber 5 Uhr morgens ist halt schon arg früh. Früher war das ja so, dass eigentlich Australien so traditionell mäßig immer um 7 Uhr morgens war. Jetzt hat sich das verschoben tatsächlich. Ich weiß auch nicht genau warum, ob man wirklich wegen, keine Ahnung, Lichtverhältnissen, möglichen roten Flaggen, dass man halt wirklich sagt, man möchte mehr Puffer haben. Oder ob man das tatsächlich irgendwie noch anders anpasst an internationale Rennzeiten, beispielsweise Markt in den USA und sowas. Also da bin ich noch nicht so ganz hintergekommen, weil das ist ja tatsächlich wirklich erst seit irgendwie ein, zwei Jahren so, dass Australien auf einmal so früh ist. Sonst war es halt eigentlich immer um 7, was finde ich durchaus noch okay ist, aber 5 Uhr morgens ist halt schon früh. Genau, und es ist halt vor allem, also was finde ich persönlich auch echt blöd ist halt, dass Trainingssessions, so die allerersten Trainingssessions, ist irgendwie so um 2:30 Uhr nachts, wenn man auch noch zur Schule geht, arbeiten muss und sowas, ist es halt schwierig zu sagen, ja, ich stehe jetzt mal um 2:30 Uhr auf, um Formel 1 zu gucken. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil es wäre dann schon schöner vielleicht gewesen, wenn man mittags, nachmittags einfach das erste Training live gucken könnte. Also das hätte ich mir halt gewünscht, wenn Formel 1 zurück ist, dann freue ich mich immer so, die allererste Session einfach live zu gucken. Das ist dann doch irgendwie immer am coolsten. Aber gut, wir können ja nicht alles haben. Dementsprechend, bin ich echt gespannt, wie sich die Zeiten dann so anstellen. Also genau, wie gesagt, Rennen ist ja um 5 tatsächlich. Qualifying ist ein bisschen später um 6, aber auch früh. Und ja, mal abwarten. Aber ich freue mich trotzdem natürlich. Interessant ist übrigens auch noch das Thema Wetter. Also Wetter in Melbourne, das ist auf jeden Fall warm. Ist ja auch tatsächlich noch so, ja, Sommer, beziehungsweise ist das dann schon fast so Richtung Herbst, glaube ich, ne? Australien. Weil die haben ja so meistens im Winter rund um Weihnachten immer Sommer. Auf jeden Fall sind die Temperaturen relativ warm. Also tatsächlich Freitag, also wie gesagt, der Wetterbericht ist, ne? Jetzt von Dienstag, also das kann sich durchaus auch noch ändern, alles unter Vorbehalt. Aber hier steht auf jeden Fall Freitag auch mit Sonne 25 Grad, Samstag tatsächlich 33 Grad, wobei es da gar nicht so sonnig ist. Das bedeutet natürlich meistens auch, dass es so ein bisschen, ja, schwüler wird. Und Sonntag haben wir dann wieder ein bisschen kühler, also 24 Grad. Aber vor allem ein Thema, und zwar Regen. Es soll tatsächlich regnen. Also hier steht so eine 50-prozentige Regenchance. Also es ist, glaube ich, jetzt nicht Megaschauer gemeldet, aber es kann halt eben durchaus nass werden. Und das ist, glaube ich, nochmal echt interessant, weil wir so diesen Kontrast haben von Samstag, von echt warmen Temperaturen, wo man das Auto ja auch drauf einstellen muss, Thema Kühlung und alles. Und Sonntag wird es dann fast 10 Grad kühler und dafür ist aber der Regen dann da. Also das ist dann auch für die Teams gleich mal eine ziemliche Challenge, eben das Auto so abzustimmen, dass man eben einen guten Kompromiss findet zwischen, man hat ein Auto, womit man im Trockenen, im Warmen gute Qualifying-Runden fahren kann, aber man hat vor allem auch ein Auto, womit man im Regen gut klarkommt. Und ich glaube, der Regen, der könnte es dann noch mal echt alles durcheinander wirbeln, weil wir wissen, wenn es regnet, dann kommen teilweise andere Fahrer so ein bisschen besser klar mit ihren Autos. Beispielsweise Max Verstappen, der im Regen immer sehr stark unterwegs ist. Also von daher glaube ich, könnte das auf jeden Fall noch eine sehr interessante, ja, Unbekannte werden, was das Wetter so in Australien macht. Aber ich glaube, wir können uns da auf jeden Fall drauf freuen, weil meistens bringt das dann ja doch immer noch mal die ein oder andere Spannung mit sich. So, wenn wir dann mal Richtung Favoriten gucken, In Australien, dann haben wir natürlich mehrere Sachen. Haben wir auch schon in den letzten Wochen immer so ein bisschen gesehen. Also natürlich haben wir McLaren, die so ihren Titel natürlich verteidigen wollen. Und im letzten Jahr deutete so alles auf das Duell hin zwischen McLaren und Ferrari. Ferrari konnte bei vielen in den Tests nicht so überzeugen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Trotzdem glaube ich, dass Ferrari in einer sehr guten Position sein wird. Weil ich glaube schon, dass sie ihr Auto, dass ihr Auto gut dastehen wird und das passt auf jeden Fall. Dann ist natürlich die große Frage, was kann Max Verstappen? Also ich glaube, der Red Bull ist nicht so stark wie beispielsweise der McLaren oder wahrscheinlich auch wie der Ferrari. Aber wenn es jetzt wirklich am Sonntag regnen sollte, dann würde ich Max Verstappen durchaus in den Kreise der Siegeskandidaten für den Grand Prix ja, mit dazu packen, weil wenn es regnet, ist Max Verstappen eigentlich immer gut unterwegs. Also ich kann mich selten an ein Rennen erinnern, wo Max Verstappen Regen wirklich verloren hat. Also eigentlich hat er immer gewonnen, Plätze. Und dementsprechend glaube ich, muss man da auf jeden Fall Max Verstappen mit dazu zählen. Auch wenn man sagen kann, dass Max Verstappen jetzt Australien, das ist nicht so ganz seine Paradestrecke, hat er immer mal wieder zu kämpfen, vor allen Dingen tatsächlich mit Ausfällen in den vergangenen Jahren. Also letztes Jahr natürlich auch und dann vor 2 Jahren, 2022 glaube ich, oder vor 3 Jahren dann ja schon, gab es auch den Ausfall in Australien. Von daher mal sehen. Ich bin gespannt, was Max Verstappen anrichten kann und natürlich auch Lewis Hamilton. Den haben wir natürlich auch weiterhin im Blick. Ist auch. Kann alles sein. Es kann sein, dass er mega gut klarkommt, dass er völlig neu, ja, auffährt sozusagen. Es kann aber auch sein, dass es ein schwierigeres Rennen wird für Lewis Hamilton. Also es ist auch so eine unbekannte Parallele. Deswegen, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, das könnte durchaus echt sehr spannend werden und dementsprechend glaube ich, könnte das, ja, eine sehr interessante Nummer werden für den Grand Prix selbst. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich auch noch langsam zu meinen Tipps. Aber bevor wir darauf eingehen, noch eine Info. Und zwar ist natürlich auch, oder worüber wir auch noch kurz sprechen wollen, die MotoGP wieder am Start. Die hatte ja schon ihren ersten, ihr erstes Rennen in Thailand und die sind nun auch zurück. Und zwar in Argentinien. Ich glaube, der Grand Prix ist im letzten Jahr tatsächlich ausgefallen. Es geht aber, wie gesagt, jetzt dieses Jahr wieder nach Argentinien und dort erwartet uns natürlich auch das Duell Marc Marquez gegen Francesco Bagnaia. Marc Marquez konnte ja in Thailand ordentlich punkten, Bagnaia tat sich ein bisschen schwerer und ja, wir können auch sagen, dass Argentinien und anschließend auch in den USA, wo es dann weitergeht, dass es auf jeden Fall Strecken sind, die Marc Marquez prinzipiell sehr gut liegen. Deswegen glaube ich, könnte das auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen so eine Marc Marquez-Show werden. Aber auch da sind wir natürlich sehr gespannt drauf, was ja, in der MotoGP dann so los ist. Am Wochenende sprechen wir dann natürlich nächste Woche auch nochmal so ein bisschen drüber, was da wie los war. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu meinen Tipps. Und zwar nicht nur fürs Wochenende, sondern es fehlen tatsächlich auch noch meine Tipps für die Saison, für die Konstrukteursmeisterschaft. Und für die, ja, Einzel-WM, für die Fahrer-WM sozusagen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mit der Konstrukteurs-WM. Es geht übrigens nur um die Top 3 jeweils. Ich habe jetzt nicht komplett gerankt. Habe ich, glaube ich, sogar auch schon, oder? Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall geht es nur um die Top 3. Auf Platz 3 habe ich in der Konstrukteursmeisterschaft tatsächlich das Mercedes-Team. Auf Platz 2 Ferrari und auf Platz 1 McLaren. Kein Red Bull, wie man sehen kann. Ich glaube einfach, dass sich Red Bull schwer tun wird. Ich glaube schon, dass Max Verstappen durchaus in der Lage ist, ein paar Rennen zu gewinnen. Das schon. Aber ich glaube, dass in Summe sie nicht so viele Punkte als Team zusammensammeln können. Ich glaube auch, dass Liam Lawson durchaus ein paar gute Rennen dabei haben wird. Aber es ist eben auch ein neues Cockpit für ihn, ein neuer Druck und deswegen. Der Red Bull ist nicht so stark vermutlich wie in den letzten Jahren und deshalb sage ich halt, ja, dass die beiden oder dass ja, Red Bull sich ein bisschen schwerer tun wird und in der Konstrukteurswertung ja, vermutlich dann doch noch um noch einen Platz sozusagen abrutschen wird. In der Einzel-WM sieht es ein bisschen anders aus. Da habe ich tatsächlich auf Platz 3 Max Verstappen. Es ist crazy. Also, ich habe mich ein bisschen gestreut, weil irgendwie denke ich auch so. Es ist Max Verstappen, es kann sein, dass Max Verstappen wirklich Weltmeister wird, aber ich dachte mir jetzt einfach so, nee,
Wir packen ihn auf Platz 3. Auf Platz 2 Lando Norris und auf Platz 1 habe ich jetzt mal Charles Leclerc. Aber ich muss wirklich sagen, bei den drei, also wirklich, gefühlt können es da wirklich alle werden. Ich finde, für jeden sprechen Gründe dafür, für jeden sprechen Gründe dagegen. Für Max Verstappen spricht natürlich die Erfahrung, dass er wirklich weiß, wie er fährt und alles. Und wenn er das Auto halbwegs gut ist, dann kann er das auf jeden Fall auch vorne, damit vorne rumfahren. Problem ist natürlich, dass das Auto vermutlich nicht so stark sein wird wie eben Ferrari und McLaren. Bei Lando Norris ist es so, er hat diese Erfahrung gegen Max Verstappen sammeln können, aber er hat natürlich auch mit Oscar Piastri einen starken Teamkollegen. Was ist mit Thema Strategie bei McLaren? Und kann er wirklich diese Form halten, die er jetzt zuletzt hatte, beispielsweise beim letzten Rennen in Abu Dhabi? Und bei Leclerc ist es bisschen ähnlich wie Lando Norris. Klar, er hat ein bisschen Erfahrung mit WM-Duelle, beispielsweise 2022 am Anfang der Saison, aber jetzt auch noch nicht so viel. Also, ja, hat halt einfach auch nicht so viel. Hat mit Lewis Hamilton einen neuen Teamkollegen und die Frage ist halt wirklich, wie gut ist denn der Ferrari am Ende wirklich? Und deswegen, ja, tue ich mich bei den drei also echt schwer. Also man kann auch einfach sagen, es ist meine Top 3, die um den Titel kämpft. Können wir auch einfach so halten, festhalten. Ja. Also ich glaube, das wird dann auf jeden Fall ein sehr interessantes Duell. So, und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu meinen Tipps für das Wochenende. Und da machen wir dann einfach, ja, fangen wir mit dem Podium, also geht es natürlich ums Podium. Und zwar um Platz 3. Und Platz 3 geht tatsächlich für mich an Lewis Hamilton. Ja, ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie so die Vorstellung, dass Lewis Hamilton ein Podium holt in seinem ersten Rennen für Ferrari. Und ich glaube, das wäre schon toll. Ich glaube, da wird schon auf jeden Fall ein bisschen was abgehen in Australien. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal, ja, getippt sozusagen. Auf Platz 2 habe ich Charles Leclerc. Ja, wenn der Ferrari bei Hamilton funktioniert, warum nicht bei Leclerc? Deswegen sage ich Platz 2 Leclerc. Und Platz 1 habe ich dann tatsächlich Lando Norris. Ja, der McLaren sah halt einfach gut aus in den Tests. Mir fehlt natürlich in diesen Top 3 so ein bisschen Oscar Piastri, aber ich habe halt nun mal nur 3 Plätze. Aber ich sehe Oscar Piastri auch durchaus eben in der Position, dass er sich da noch irgendwie dazwischen schiebt oder sowas. Aber ja, das sind jetzt erstmal so meine Tipps. Genau, und damit würde ich sagen, gehen wir dann rein in das Wochenende für das allererste Formel 1 Rennen. Ich hoffe, dass es durchaus ja, ein spannendes Rennwochenende wird mit vielen neuen, ja, neuen Gesichtern natürlich auch. Und ja, hoffentlich dann noch mehr Informationen rund um die Performance der einzelnen Autos. Wir haben so viele spannende Themen, wie gesagt, die Rookies, was ist mit Carlos Sainz und Williams, die in den Tests echt nicht schlecht aussahen. Und dementsprechend, ja, freue ich mich da auf jeden Fall sehr drauf. Und damit würde ich dann sagen, kommen wir auch langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.